Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Thielko Gries. Guten Abend. Es gab heute ein Urteil aus Karlsruhe und zu ihm gibt es nun sehr verschiedene gegenläufige Interpretationen. Das Bundesverfassungsgericht hatte die Wahlrechtsreform der Ampelkoalition zu beurteilen, und zwar nach den Maßstäben des Grundgesetzes. Und das Gericht beschied, die Reform ist weitgehend verfassungskonform. Aber ein Teil eben nicht. Und das freut unter anderem die bayerische CSU, und die Ampelkoalition sieht sich auch bestätigt. Hören wir ganz kurze Statements von Joachim Herrmann, CSU-Innenminister in Bayern, und Till Steffen, Rechtspolitiker der Grünen aus Hamburg.
Das Urteil enthält eine klare Bestätigung der Bedeutung der CSU und Bayerns.
Die Verkleinerung des Deutschen Bundestages, sie kommt endlich. Und damit setzen wir das durch, was über lange Jahre nicht möglich war, wo es insbesondere von der CSU ganz erbitterten Widerstand gegeben hatte.
Wir erklären gleich das Urteil und seine Folgen. Und dann, E. coli ist ein Bakterium, das im Verdauungstrakt von uns Menschen sehr gerne lebt und zum Leidwesen von Triathleten auch in sehr großer Konzentration im Pariser Hauptstadtfluss Seine mitschwimmt. Hier einige Olympiatouristen, die die Seine in Augenschein genommen haben.
Es sieht nicht so nett aus, dass man darin schwimmen möchte. Es ist so ein bisschen dreckig und man kann nicht einschätzen, was da so alles drin tobt.
Ich würde da reingehen für ein paar Minuten, aber länger auch nicht.
Aber nicht als Profi, das kann ich schon verstehen, ja, dass man da dann nicht reingeht.
Der Triathlon, der Männer, der Olympische, der wurde vorläufig auf morgen verschoben. Vorläufig deshalb, weil nun alle hoffen, dass über Nacht die Seine sauberer wird. Ist das berechtigt oder nicht? Auch dazu mehr in dieser Sendung. Und um 18.40 Uhr hören Sie bei uns den Hintergrund. Heute geht es um die Macht der Tech-Milliardäre. Wo endet bei denen eigentlich die Gesellschaftsutopie und wo beginnt womöglich der Gottkomplex? Wenn wir über die im Herbst anstehenden Wahlen in den USA berichten, dann fällt oft der Hinweis, na, das Wahlsystem in den USA mit den Wahlmännern und Frauen, das hat schon einen besonderen Charakter. Wenn wir über Wahlen in Deutschland berichten, Bundestagswahlen, dann ist häufig auch vom Wahlsystem die Rede. Erststimme, Zweistimme, Verhältniswahlrecht, Wahlkreise, ist alles nicht einfach zu verstehen. Die Ampel hat das reformiert, wollte damit erreichen, dass der Bundestag nicht noch größer wird. Hat sich Klagen damit eingehandelt vor dem Bundesverfassungsgericht. Und Gigi Deppe berichtet aus Karlsruhe jetzt erstmal, dass etwas ganz anderes schief lief, nämlich noch schon vor der Verkündung des Urteils.
Normalerweise ist eine Urteilsverkündung beim Bundesverfassungsgericht eine feierliche Angelegenheit. Nichts darf vorab nach außen dringen. Aber diesmal war der schriftliche Urteilstext schon gestern Abend kurzzeitig im Internet zu lesen, was die Vizepräsidentin des Gerichts Doris König zu Beginn der Verkündung kommentierte.
Wir bedauern, dass es eventuell aufgrund eines technischen Fehlers möglich war, das Urteil bereits seit gestern im Internet abzurufen. Das Gericht ist gerade dabei zu prüfen, wie es dazu kommen konnte.
Weil das Urteil schon in der Nacht bekannt war, waren im Gerichtssaal bereits vor der Verkündung zufriedene Gesichter zu sehen. Ob CDU, CSU, Linke oder die Aktivisten der Bürgerrechtsorganisation Mehr Demokratie, alle hatten den Eindruck, dass das Gericht ihnen jedenfalls teilweise Recht gegeben hat. Allerdings begann Doris König ihre Ausführungen damit, dass das neue Wahlrecht, das die Ampel 2023 beschlossen hatte, mit dem Grundgesetz vereinbar sei.
Der Gesetzgeber kann Neuerungen einführen, die dem bisherigen Wahlrecht fremd waren, und Wählerinnen und Wählern ebenso wie Bewerbern und Parteien ein Umdenken abverlangen.
Deswegen sei das neue Bundeswahlgesetz überwiegend verfassungsgemäß. Insbesondere sei es in Ordnung, dass jetzt allein die Ergebnisse der Zweitstimmen entscheidend sind. Das heißt, eine Partei bekommt Sitze im Bundestag entsprechend ihrem Anteil bei den Zweitstimmen. Die Prozentzahl ist entscheidend. Parteien werden nicht mehr wie in der Vergangenheit zusätzliche Sitze erhalten, weil bestimmte Kandidaten in ihrem Wahlkreis die Mehrheit der Erststimmen gewonnen haben. Das Gericht segnet also die Verkleinerung des Bundestages auf 630 Abgeordnete ab. Es würde keine Partei benachteiligt.
Die damit erreichte Einhaltung der gesetzlichen Größe des Bundestages führt lediglich dazu, dass im kommenden Bundestag von jeder Partei bei unterstellt gleichbleibenden Wahlergebnissen weniger Abgeordnete vertreten sein werden, als dies nach dem bisherigen Wahlrecht der Fall gewesen wäre.
Aber alle, die geklagt haben, sind dann doch zufrieden, weil die Verfassungsrichter das neue Wahlrecht in einem weiteren Punkt gekippt haben.
Die 5% Sperrklausel ist demgegenüber in ihrer geltenden Form mit dem Grundgesetz nicht vereinbar.
Nach dem neuen Recht sollten ohne Ausnahme alle Stimmen für kleinere Parteien, die die 5% nicht erreichen, unter den Tisch fallen. Nicht einmal mehr sollten die Parteien wie die Linke in den Bundestag kommen, die zuletzt 3 Direktmandate gewonnen hatte. Das Gericht sagt, der Bundestag funktioniert auch, wenn die 5%-Hürde nicht so streng ist. Wie der Gesetzgeber das in Zukunft regeln will, ist seine Sache. Er könnte die Hürde absenken, abschaffen oder bei Fraktionen, in denen 2 Parteien wie CDU und CSU zusammenarbeiten, die Prozentzahlen von beiden zusammenzählen. Damit bei der Wahl 2025 eine gewisse Sicherheit besteht, ordnet das Gericht an, dass es erstmal bei der früheren Regelung, bei der sogenannten Grundmandatsklausel, bleibt. Das heißt, Parteien wie die CSU oder die Linke, die eventuell weniger als 5% der Stimmen bundesweit bekommen könnten, haben trotzdem eine Chance, in den Bundestag zu kommen, wenn sie mit den Erststimmen mindestens 3 Direktmandate erhalten.
Gigi Deppe aus Karlsruhe über das Urteil der Karlsruher Richter. Und dieses Urteil hat nun ganz unterschiedliche Interpretationen hervorgerufen. Auf der Seite der Kläger natürlich auf der einen Seite und auf der Seite der Ampelkoalition gewissermaßen der Beklagten auf der anderen Seite. Katharina Hamberger hat all das für uns gesammelt.
Von einem schwerwiegenden Fehler der Ampel spricht linken Politiker Gregor Gysi.
Denn sowohl die Union als auch die Linke haben sie darauf hingewiesen, dass das Grundgesetz widrig ist. Es verletzt die Gleichheit der Stimmen bei der Wahl, es verletzt die Chancengleichheit der Parteien und vieles andere mehr.
So Gysi. Günter Krings, der rechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion, nennt die Entscheidung der Karlsruher Richterinnen und Richter heute Morgen im Deutschlandfunk eine große Niederlage für die Ampel und führt nochmal aus, was ein Wegfallen der Grundmandatsklausel für die CSU bedeuten hätte können.
Dass die CSU sogar alle Direktmandate in Bayern gewinnt und dann 0 Abgeordneten im Deutschen Bundestag hat, ich glaube, das hätte kein Mensch verstanden, weder Juristen noch Nichtjuristen. Und insofern ist es gut, dass diese Regelung gekippt ist.
So Krings, dessen Partei, die CDU, war der Klage der CSU beigetreten. Diese spricht nach wie vor von einem gescheiterten Wahlrechtsmanipulationsversuch der Ampel. Die Grundmandatsklausel sei ein bewährtes Element, sagte Alexander Dobrindt, Vorsitzender der CSU-Landesgruppe, unserem Hauptstadtstudio. Seine Partei kritisiert aber weiter die vom Verfassungsgericht für zulässig erklärte sogenannte Zweitstimmendeckung. So sagte Dobrindt.
Das ist ein weniger an Demokratie, das ist ein weniger an direkter Teilhabe von Bürgern an der politischen Bildungsbildung. Das muss korrigiert werden. Dafür werden wir sorgen, dass wieder zu einer stärkeren Gewichtung der Direktwahl für den Deutschen Bundestag in den Wahlkreisen kommt.
Sprich, die CSU wird in der kommenden Legislatur, falls sie Teil der Regierung ist, versuchen, das Wahlrecht erneut zu ändern. Die Frage ist dann nur, mit welchen Koalitionspartnern das möglich sein soll. In der Ampel begreift man das Urteil nicht als Niederlage. Konstantin Kuhle, FDP-Rechtspolitiker, spricht im Deutschlandfunk von einem schönen Tag. Die Wahlrechtsreform sei im Wesentlichen bestätigt worden. Der nächste Bundestag werde um 100 Sitze kleiner.
Lediglich bei der Ausnahme einer Ausnahme, nämlich bei der Frage, ob man bei der 5%-Klausel die Ausnahme der Grundmandatsklausel beibehält oder streicht, also bei einem Randaspekt des neuen Wahlrechts, gibt es eine andere Auffassung.
So Kuhle. Das Bundesverfassungsgericht überlässt es nun dem Gesetzgeber zu regeln, wie eine Sperrklausel und mögliche Ausnahmen in Zukunft aussehen können. Bis dies geklärt ist, soll die bisherige Grundmandatsklausel weiter gelten. Die Frage ist nun, ob die Ampel eine Neuregelung noch in dieser Legislaturperiode angehen will. Bislang gibt man sich eher zurückhaltend. So sagte Till Steffen, parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen, das Thema Grundmandatsklausel sollte man sich in Ruhe anschauen. Von Schnellschüssen vor der nächsten Bundestagswahl rate man ab, so der grüne Steffen.
Das war Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio mit den gesammelten Reaktionen. Jetzt gehen wir in den Nahen Osten. Der Angriff auf das drusische Dorf am vergangenen Wochenende in den von Israel besetzten Golanhöhen wird von Israel selbst und auch von den Vereinigten Staaten der militant-radikalen Hisbollah zugeschrieben. Die Dorfgemeinschaft des angegriffenen Dorfes übrigens ruft zu Frieden auf und spricht sich gegen Vergeltung aus. Die Hisbollah hat nun Israel erneut beschossen. Es gab einen Toten. Clemens Fehrenkotte.
Ein 30-jähriger Mann ist im Norden Israels nach Angaben der israelischen Rettungsdienste bei einem Raketenangriff aus dem Libanon getötet worden. Er sei seinen lebensbedrohlichen Schrapnellverletzungen erlegen. Die Hisbollah teilte auf Telegram mit, dass sie eine Salve von Katyusha-Raketen auf eine israelische Militäreinheit abgefeuert habe. Der Beschuss sei eine Reaktion auf einen israelischen Angriff auf ein libanesisches Dorf in der Grenzregion, bei dem heute Morgen ein Zivilist ums Leben gekommen sei. Am Nachmittag ertönten im Norden Israels mehrmals die Alarmsirenen. Unterdessen haben sich die drusischen Gemeinden auf den von Israel besetzten Golanhöhen in einer Erklärung an Premierminister Netanjahu gewandt. Er möge den Tod ihrer 12 Kinder und Jugendlichen nicht für eine Vergeltungsaktion nutzen. Wir lehnen es ab, dass auch nur ein einziger Tropfen Blut unter dem Vorwand vergossen wird, unsere Kinder zu rächen. Die Religion der Drusen verbietet, Zitat, jegliche Form des Tötens und der Rache. Im Gazastreifen zogen sich die israelischen Einheiten nach einer Woche aus Khan Yunis zurück. Dabei seien mehr als 150 Bewaffnete getötet und Tunnel zerstört worden, erklärte die Armee. Der Zivilschutz im Gazastreifen teilte mit, es seien 255 Palästinenser getötet und mehr als 300 verletzt worden.
Die Lage im Norden Israels immer noch nah an der Eskalationsgrenze, Clemens Fehrenkotte berichtete. Der indische Bundesstaat Kerala, der liegt im Südwesten Indiens und dort hat es nun an mehreren Stellen große Erdrutsche gegeben. Nach indischen Angaben soll es mehr als 100 Tote geben. Peter Hornung aus dem Studio Neu-Delhi.
Die Häuser zerstört, die Straßen weggerissen, die Bäume entwurzelt. Die Bilder aus Kerala zeigen das ganze Ausmaß der Verwüstung, die die Region getroffen hat. Begonnen hatte es am frühen Morgen, als mehrere Erdrutsche ganze Dörfer verschütteten. Noch ungefähr 100 Menschen werden vermisst. Doch sind es nicht nur die Schlammmassen, die zu dieser Katastrophe geführt haben, es sind auch die Fluten infolge des extremen Regens. Immer wieder werden Tote angespült, die Zahl der Opfer steigt ständig. Gleichzeitig sind die Rettungsarbeiten schwierig, weil es noch immer stark regnet. Die Regierung des Bundesstaats hat zusätzliches Personal in die Krankenhäuser des betroffenen Bezirks geschickt. Der indische Premierminister Modi hat finanzielle Hilfen angekündigt. Solche Überschwemmungen und Erdrutsche sind in Kerala nicht selten in der Regenzeit. Allerdings nehmen die Niederschlagsmengen vor dem Hintergrund des Klimawandels in den letzten Jahren zu. Zudem ist es Klimaforschern zufolge schwerer, die Monsunregenfälle vorherzusagen.
Wenn Geflüchtete Europas Außengrenzen erreichen, dann erleben manche an den Grenzen etwas, was den Standards der Europäischen Union widerspricht. Sie erfahren nämlich Misshandlung und Missbrauch. Das ist Kern eines Berichtes, den die EU-Grundrechteagentur heute veröffentlicht hat. Caroline Born mit weiteren Inhalten.
2020 greift die kroatische Polizei 4 Afghanen auf, die irregulär eingereist sind. 2 Tage lang soll die Polizei die Afghanen festgehalten, sie gedemütigt und geschlagen haben. Gegen eine Person wurde mutmaßlich sexuelle Gewalt angewendet. Der Vorfall wird derzeit untersucht. Dass es dazu in Fällen wie diesen meist gar nicht erst kommt, prangert die EU-Grundrechteagentur in ihrem Bericht an. Menschenrechtsverstöße an EU-Außengrenzen würden selten geahndet und bleiben meist folgenlos. Es herrsche ein Gefühl der Straffreiheit, heißt es im Bericht. Darin ist von Gewalt, Misshandlungen, Zurückweisungen von Schutzsuchenden oder unterlassener Hilfeleistung die Rede. Viele Schilderungen würden zwar glaubwürdig erscheinen, sagt Katharina Loghofer, Migrationsexpertin bei der EU-Grundrechteagentur.
Despite such high number of credible allegations, however, the number of investigations is rather low.
Dennoch würden viele Vorfälle nicht untersucht, auch weil die Opfer oft keine Beschwerde dagegen einlegten, aus Angst vor Konsequenzen oder weil sie den Behörden misstrauten. Werden Ermittlungen eingeleitet, dann dauern diese laut der EU-Agentur zu lang und werden nicht unabhängig und gründlich genug geführt. Häufig fehlen auch Beweise. Die Agentur empfiehlt den Mitgliedstaaten, regelmäßig Statistiken zu veröffentlichen.
Regularly publishing statistics on the number of complaints received, closed and their outcome.
Über die Zahl der eingegangenen Beschwerden und deren Ausgang. Helfen könnten ebenso Bodycams sowie Namens- oder Nummernschilder für Grenzbeamte. Außerdem hofft die Agentur auf Verbesserungen durch die Reform der europäischen Asyl- und Migrationspolitik, die momentan umgesetzt wird. Eine Verordnung darin verpflichtet die Mitgliedstaaten, solchen Vorwürfen nachzugehen. Kritik an der Situation von Geflüchteten kommt auch von Amnesty International. Die Menschenrechtsorganisation hat die Zustände in einem Flüchtlingszentrum auf der griechischen Insel Samos untersucht.
Unser Bericht zeigt, wie Schutzsuchende auf Samos rechtswidrig, systematisch und willkürlich inhaftiert werden,
sagt Sophie Scheid, Expertin für Asylpolitik bei Amnesty International in Deutschland. Das Zentrum sei zu voll, die Menschen hätten nicht genügend Wasser und keine angemessene medizinische Versorgung. Das weisen die griechischen Behörden zurück und erklären, die Haftbedingungen in den Abschiebezentren würden internationalen Standards entsprechen. In Brüssel verweist man darauf, dass die Mitgliedstaaten Geflüchteten adäquate Aufnahmebedingungen zur Verfügung stellen müssten. Eine Kommissionssprecherin sagt, die EU-Kommission habe die griechischen Behörden wiederholt dabei unterstützt. Das Zentrum in Samos wurde nach dem Brand im Lager Moria errichtet, finanziert unter anderem von der EU. Eigentlich soll Samos als Vorbild dienen für geschlossene Zentren, in denen künftig die beschleunigten Grenzverfahren stattfinden. Geflüchtete werden während ihres Verfahrens dort untergebracht und für den Fall einer Abschiebung bis dahin dort festgehalten. Amnesty spricht von einer gefängnisähnlichen Umgebung mit Sicherheitskameras und Stacheldraht, in der Migranten länger als erlaubt festgehalten würden, und warnt davor, dass ähnliche Zustände bald auch in anderen Einrichtungen herrschen könnten.
Caroline Born über Zustände an europäischen Außengrenzen. Chinas Staatschef Xi hat schon gratuliert und Russlands Machthaber Putin hat Venezuelas Machthaber Maduro ebenfalls rasch zu dessen sogenanntem Wahlsieg gratuliert. Und die Staaten in der Region um Venezuela herum, die dagegen halten sich zurück. Und die Opposition im Land selbst ist der Auffassung, Maduro habe die Wahl manipuliert. Sie protestiert, ein Mensch kam bei den Protesten ums Leben. Die Europäische Union könnte ihre Handelsverbindungen mit Venezuela als Hebel einsetzen, will das aber erst einmal nicht tun. Dazu aus Brüssel Matthias Reiche.
Im Rat der 27 Mitgliedsländer will man vorerst abwarten. Auch in der heutigen Sitzung der Arbeitsgruppe des Rates für Lateinamerika und die Karibik wurde deshalb vermieden, eine offizielle Stellungnahme abzugeben. Da bis September auch keine weitere Sitzung anberaumt wurde, geht man derzeit offensichtlich auch nicht von einem dringenden Handlungsbedarf aus. Allerdings gibt es eine weit verbreitete Skepsis mit Blick auf die Behauptung von Maduros Regierungspartei, Partido Socialista Unido, dass sie 51,2% der Stimmen erhalten habe. Deshalb forderte auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell heute noch einmal über seinen Sprecher Peter Stano eine transparente Auszählung der Stimmen.
Die Erwartungen der EU sind sehr klar und nicht nur die der EU. Ein großer Teil der internationalen Gemeinschaft hat erklärt, dass es volle Transparenz bei der Stimmauszählung geben muss. Und dafür müssen die Protokolle der Auszählung offengelegt werden.
Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell verweist auf angeblich zuverlässige Berichte von inländischen und internationalen Beobachtern, die darauf hindeuteten, dass die Wahlen durch zahlreiche Unregelmäßigkeiten beeinträchtigt wurden. So habe es Mängel im Wählerverzeichnis gegeben. Außerdem sei den Kandidaten der Opposition der Zugang zu den Medien erschwert worden, weshalb man nicht von fairen Wahlen sprechen könne. Gleichzeitig ruft der EU-Außenbeauftragte alle Seiten zur Ruhe auf. Tatsächlich spitzt sich die Situation in dem südamerikanischen Land gefährlich zu. Die Opposition erkennt den Wahlsieg von Amtsinhaber Nicolas Maduro nicht an und organisiert Massenproteste, während sich der Präsident mit den Spitzen der Armee und der paramilitärischen Einheiten trifft. Es soll auch bereits Schüsse auf Demonstranten gegeben haben. Einige EU-Staaten fordern deshalb Sanktionen gegen die venezolanische Führung. Vorerst will man aber auf politische und diplomatische Anstrengungen setzen, lässt die Kommission durch ihren Sprecher Peter Stano mitteilen.
Wir werden die Suche nach einem Ausweg aus der politischen Krise in Venezuela unterstützen. Sanktionen sind da derzeit kein Thema. Natürlich gibt es eine Diskussion zwischen den EU-Staaten, genauso wie mit unseren internationalen Partnern. Aber natürlich gilt, dass diese Debatte vertraulich geführt wird. Und im Moment befinden wir uns noch in der Phase, in der die Mitgliedstaaten die Situation bewerten. Where member
states are assessing the situation. Allerdings werden die 2017 gegen Venezuela erlassenen Sanktionen ziemlich sicher wieder verlängert werden. Und nachdem die EU seit 2021 spürbar auf Distanz gegangen war zu der von Washington praktizierten Politik des Regime Change, wird diese vorsichtige Annäherung nun sehr wahrscheinlich schon wieder der Vergangenheit angehören.
Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban, der unternimmt sehr viel, was Wladimir Putin gefällt. Und darunter dürfte auch fallen, worum es jetzt geht. Ungarn erlaubt Staatsbürgern aus Russland und Belarus die Einreise nach Ungarn und, was ganz praktisch ist für die Einreisenden, damit auch in den Schengen-Raum. Kritiker fürchten, damit könnten auch Spione ganz leicht einreisen. Wolfgang Fichtel.
Während EU-Europa die Türen weitgehend geschlossen hat für Einreisende aus Russland, macht Ungarn das Gegenteil und öffnet ohne Vorwarnung und Erklärung genau solche Türen. Jetzt zum Beispiel durch einen Regierungserlass, der es auch Menschen aus Russland und aus Belarus, Weißrussland erlaubt, nicht nur unkompliziert in das EU- und Schengen-Land Ungarn einzureisen, sondern sich dort auch mit einer sogenannten nationalen Karte registrieren zu lassen. Ein Verwaltungsakt, der ihnen viele Vorteile verschafft. Sie können damit in Ungarn jede Arbeit annehmen, jeden Beruf ausüben. Sie müssen beim ersten Antrag auch noch keinen Arbeitsnachweis vorlegen. Ganz anders als zum Beispiel registrierte Gastarbeiter in Ungarn. Es gibt auch, anders als bei Gastarbeitern, keine Deckelung, wie viele solcher nationalen Karten höchstens ausgestellt werden dürfen. Wer sie bekommt, zuerst für 2 Jahre, kann die Familie nachholen und kann auch beliebig oft verlängern, jeweils für weitere 3 Jahre. Das heißt, de facto weit offene Türen, jetzt auch für praktisch jede und jeden aus Russland und Belarus. Offene Türen nach Ungarn, einem Land mit einer sonst ausländerabwehrenden Migrationspolitik, einem Land, das auch Asylsuchenden praktisch keine Chance gibt, einen Antrag zu stellen, geschweige denn anerkannt zu werden. Ganz anders als in diesem Fall, in dem jetzt plötzlich für russische und belarussische Staatsangehörige die Türen geöffnet werden. Nicht nur nach Ungarn, sondern damit auch in die Europäische Union und den grundsätzlich grenzkontrollfreien Schengen-Raum. Das hat die Experten alarmiert. Befürchtet wird, dass so über Ungarn auch wieder russische Spione geschleust werden könnten. Nicht nur nach Ungarn, sondern weiter. Nach Österreich, Deutschland, in die anderen Länder der Europäischen Union.
Die Bundesregierung will auch Arbeitnehmer aus dem Ausland anlocken, wenn auch nicht aus Belarus oder Russland. Sie erwägt dazu niedrigere Steuern als Lockmittel. Doch an diesem Modell hat der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages große Zweifel. Jörg Münchenberg dazu.
Die Kritik an dem von der Ampelkoalition geplanten Steuerbonus für ausländische Fachkräfte wächst. So hat jetzt auch der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages in einem Gutachten im Auftrag des Bündnis Sarah Wagenknecht Bedenken geäußert. Das Gutachten liegt im Deutschlandfunk vor. Demnach verletzen die Wirkungen der geplanten Regelung in erheblicher Weise die Verteilungsgerechtigkeit im Einkommensteuerrecht. Und weiter heißt es, dies führe zu einer unangemessenen Benachteiligung, die nicht zu rechtfertigen sei. Auch wenn das Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes in der Zusammenfassung zu dem Ergebnis kommt, dass die steuerliche Ungleichbehandlung zumindest bei einem großzügigen Prüfungsmaßstab durchaus gerechtfertigt werden könnte. Wagenknecht selbst spricht in einer Stellungnahme von einem verheerenden Ergebnis für die Ampelspitze. Ein Steuervorteil für Ausländer wäre sozialer Sprengstoff, deshalb müsse die Regelung vom Tisch. Ausgerechnet auch das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft sieht das Vorhaben ebenfalls kritisch. Dem Deutschlandfunk sagte IW-Migrationsexperte Wido Geist-Töne:
Wir haben ganz klar die Gefahr, dass das eine ablehnende Haltung gegenüber Zuwandten verstärkt. Dass ganz klar ist, dass sich da Personen aus dem Inland dann benachteiligt fühlen.
Im Zuge einer umfangreichen Wachstumsinitiative hatten Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, Finanzminister Christian Lindner, FDP und Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen Anfang Juli auch vorgeschlagen, für ausländische Fachkräfte Steueranreize einzuführen. Neu zugewanderte Fachkräfte sollen demnach in den ersten 3 Jahren 30, 20 und dann 10% vom Bruttolohn steuerfrei stellen können. Details etwa zu Unter- oder Obergrenzen oder zur notwendigen Qualifikation fehlen allerdings noch. Doch auch aus Sicht der Umworbenen sei das Angebot nicht unbedingt attraktiv, meint IW-Experte Geist-Töne.
Wenn die eine Fachkraft aus dem Ausland jetzt zuwandert, dann macht sie plötzlich die Erfahrung, dass sie mit jedem Jahr in Deutschland mehr Steuern zahlen muss. Und das kann dann plötzlich für eine Fachkraft auch den Effekt haben, dass sie sich dann aus dem Grund entscheidet, zurückzukehren, weil eben die Steuerlast steigt.
Die Ampelspitzen hatten dagegen auch auf andere europäische Länder wie Frankreich oder Italien verwiesen, die angesichts des Fachkräftemangels ebenfalls mit Steuervorteilen locken. Doch auch der Arbeitgeberverband sowie der Bundesverband der deutschen Industrie sind nicht überzeugt. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssten gleich behandelt werden, heißt es etwa beim BDA, während sich wiederum der BDI für einfachere Zuwanderungsverfahren stark macht, Auch innerhalb der Ampelkoalition selbst gibt es erhebliche Kritik. Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD, hat bereits weiteren Gesprächsbedarf angemeldet. Der Finanzministerium hat wiederum angekündigt, mit der Wirtschaft den Dialog suchen zu wollen. Man werde nichts einführen, so Christian Lindner, was von den Arbeitgebern dann auch nicht aktiv genutzt werde.
Jörg Münchenberg über Zweifel am Steuerbonus für Ausländer. Matthias Friebe mit dem Paket aus Paris.
Und im vierten Wettkampftag der Olympischen Sommerspiele. Es ist der heißeste bisher. Und in der Mittagssonne von Roland Garros, damit wissen alle, wir sind beim Tennis, hat Angelique Kerber ihr Karriereende ein weiteres Mal vertagt und in zwei Sätzen gegen Leyla Fernandes aus Kanada gewonnen.
Ja, es war nicht einfach. Ich meine, die Wetterbedingungen sind heute tatsächlich ein bisschen schwieriger. Es ist unglaublich heiß auf dem Platz, aber am Ende habe ich versucht, wirklich mich auf mich zu konzentrieren, versucht aggressiv zu spielen, auf meine Chancen zu warten. Und natürlich macht es mich stolz, dass ich dann auch so eine Performance bei solchen Wetterbedingungen leisten kann.
Morgen geht es für sie dann direkt weiter im Viertelfinale gegen die Chinesin Zheng. Sollte sie auch da gewinnen, fehlt nur ein weiterer Sieg für eine Medaille. Und jetzt, gerade steht sie auch schon auf dem Platz. Es wird nämlich auch Doppel gespielt. Gemeinsam mit Laura Siegemund geht es gegen ein britisches Doppel. Und deswegen schalten wir jetzt live nochmal nach Paris, nach Roland Garros zur Reporterin Ina Kast.
Schluss aus, vorbei, der Medaillentraum von Doppelspezialistin Laura Siegemund. Gerade eben hat sie an der Seite von Angelique Kerber verloren mit 2:6 und 3:6 gegen das britische Duo Katie Bolter und Heather Watson. Wirklich schade für Laura Siegemund, die ja in drei Wettbewerben hier bei Olympia angetreten ist. Nicht nur in diesem Damendoppel, sondern auch im Einzel. Da musste sie aufgeben wegen Schmerzen am Knöchel. Und dann ja gestern auch dieses weniger erfolgreiche Mixed mit Alexander Zverev. Da haben die beiden wirklich kein gutes Bild abgegeben. Heißt für Laura Siegemund, sie ist in allen drei Wettbewerben in der ersten Runde ausgeschieden. Wirklich bitter für die Schwäbin. Angelique Kerber dagegen, die hatte heute ja schon ihr Erfolgserlebnis. Auf ihrer Abschiedstournee geht es noch eine Runde weiter für Kerber. Sie ist eingezogen ins Viertelfinale bei Olympia. Wir gehen weiter zum Turnen, wo Florian Winkler heute den Superstar sieht.
Simone Biles im Teamfinale der Frauen, gerade eben am Sprung gewesen. Die US-Amerikanerin aus Spring in Texas. Und dann hat sie schon wieder hier die Halle zum Beben gebracht, hat ihren Biles 2 gezeigt. Ein sehr spektakulärer Sprung, den müsste man in Detail mal erklären. Aber das sprengt hier leider den Rahmen. Sowas von spektakulär. 14,9 Punkte hat sie dafür bekommen. Und die Amerikanerinnen übernehmen dann auch hier in diesem Teamfinale die Führung aktuell nach dem ersten von 4 Geräten. Sie sind ja die aktuell definitiv Favoritinnen auf Olympiagold in diesem Wettbewerb. Bercy schaut gespannt auf dieses Teamfinale der Frauen im Turnen.
Danke an Florian Winkler und Ina Kast für diese Live-Eindrücke aus Paris. Das große Thema des Tages war vor allem die Wasserqualität der Seine. Immer noch nicht gut, der Triathlon der Männer musste verschoben werden. Patricia Gabor berichtet.
Mehrere hundert Zuschauer waren früh aufgestanden, um sich auch ohne Ticket einen guten Platz mit Blick auf die Seine zu sichern. Viele hatten nämlich gar nicht mitbekommen, dass das Triathlonrennen der Männer verschoben worden ist. Die Profis wie Lasse Lührs wussten es schon um 4.30 Uhr.
Ich hatte tatsächlich schon Tasche gepackt, wollte gerade frühstücken. So habe ich mich jetzt nochmal hingelegt und versucht, noch ein bisschen zu schlafen, was so mehr oder weniger geklappt hat. Muss man jetzt möglichst schnell umdenken.
Und sich auf den neuen Plan einstellen. Morgen also der nächste Versuch. Nach dem Frauenrennen sollen die Männer um 10.45 Uhr starten, falls die Messergebnisse okay sind. Das Wasser in der Seine ist seit Tagen nicht sauber genug. Die Grenzwerte sind wegen der Regenfälle am vergangenen Wochenende überschritten. Alle sitzen auf heißen Kohlen, auch Triathlon-Sportdirektor Martin Veit.
Es ist ja auch nicht so, dass es jetzt völlig unvorbereitet einen trifft. Ne? Man hat ja die Entwicklungen beobachten können. Für uns ist natürlich dann auch schwer nachzuvollziehen, wenn man so eine lange Vorbereitungszeit hat, dass man dann also kurzfristige Sachen immer noch abwarten muss. Das macht einfach sehr viel Unruhe.
Ruhig ist es nur auf den leeren Rängen entlang der Seine. Unten auf dem Fluss ziehen die Rettungskräfte, die aktuell nichts zu tun haben, auf Booten gelangweilt ihre Kreise. Sie, die Fans und die Triathleten hoffen, dass es morgen endlich losgeht. Aber es könnte laut Wetterdienst bis dahin noch mal regnen. Dann wäre das Wasser wohl endgültig hinüber und aus dem Triathlon könnte ein Duathlon werden.
Planmäßig gehen die Wettbewerbe im Schwimmbecken über die Bühne. Heute Vormittag erwischte das deutsche Team einen sehr, sehr guten Tag. Alexander Bleik.
Isabel Gose qualifizierte sich souverän als Viertschnellste für das Finale über 1500 Meter Freistil. Und auch ihre Teamkollegin Leonie Mertens schaffte den Sprung in den Endlauf. Herausragend die Amerikanerin Ledecky, die vermutlich Gold holen wird. Aber auch dem deutschen Quartett über 4x200 Meter Freistil gelang ein hervorragendes Rennen. Fünftschnellste Zeit und damit der Platz im Endlauf heute Abend.
Und das Ergebnis gibt es ab 22.50 Uhr in Sport aktuell.
Dankeschön, Matthias Friebe. Und während wir aus Paris berichtet haben, erreichen uns Meldungen aus Belarus. Der in Belarus zum Tode verurteilte Deutsche ist nach Angaben der belarussischen Staatsagentur begnadigt worden. Weitere Einzelheiten in den Nachrichten. Mein Name ist Tilko Gries.